Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Ich bin heute zu Gast bei Katja Tecklenburg und wir werden uns über das Knie unterhalten, das mit dem Kniegelenk das größte Gelenk von uns Säugetieren beherbergt und ein Leben lang richtig viel tragen und auch ertragen muss. Den Fokus werden wir dabei auf das weibliche Knie lenken, in dem vor allem das vordere Kreuzband ziemlich zickig sein kann. Bevor wir loslegen, stell dich doch bitte vor, liebe Katja, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, hallo, mein Name ist Katja Tecklenburg. Hallo Alexandra, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ich bin hauptberuflich Unfallchirurgin und Orthopädin, bin tätig und operiere in der Medalpsportklinik in Imst, bin aber auch Sportlerin aus Leidenschaft, bin mit dem Skirennlauf groß geworden, bin im Skirennlauf auch als Funktionärin treu geblieben, bin Vizepräsidentin des Tiroler Skiverbandes, aber auch in sonstigen ehrenamtlichen Funktionen, sowohl im ASFÖ als auch im ÖSV, vertreten und kombiniere gerne Beruf und Leidenschaft.
Eine wunderbare, gute Kombination Leidenschaft und Beruf. Dein Lebenslauf weckt auch aufgrund all der spannenden Stationen unweigerlich Neugier. Beim Blick zurück kristallisiert sich rasch raus, dass du eigentlich auf Ski nach Tirol gekommen bist, als Schülerin am Skigymnasium Stams. Du bist in München geboren und aufgewachsen. Wie kam es zu der Entscheidung?
Es war eigentlich keine Entscheidung in dem Sinne. Es war einfach mein Lebensweg. Ich muss sagen, die Entscheidung hat eigentlich mein Vater für uns getroffen. Der hat schon in den 60er Jahren ein kleines Häuschen am Berg gebaut in Westendorf und hat sich da in diesen Ort verliebt. Und als Kind musste ich dort, immer wenn keine Schule war, musste ich dort sein. Und ich war dort im Skiclub, ich bin dort groß geworden, habe eigentlich meine ganze Freizeit dort verbracht und mich dort auch zu Hause gefühlt, obwohl ich noch in München in die Schule gegangen bin. Und es war dann eigentlich ein natürlicher Weg. Ich war beim Skifahren erfolgreich. Ich konnte regional Rennen fahren, bis hin eben zu tirolweiten, österreichweiten Rennen. Und dann kam unweigerlich die Entscheidung, entweder weiter Skisport zu betreiben und eben daraufhin das Skigymnasium Stams zu besuchen oder in München zu bleiben. Aber das ließ sich einfach mit Skisport nicht verbinden. Und dann hat das eigentlich die ganze Familie getragen und ich bin gern gegangen, weil ich eigentlich eh schon Tirol sehr gut kannte.
Also eigentlich mehr Tirolerin als Münchnerin sozusagen.
Ich fühle mich an beiden Orten zu Hause.
Wunderbar.
Es ist immer lustig, wenn man nach München kommt. Man fühlt sich wie ein Tourist, dann spricht nicht immer Hochdeutsch, aber es ist doch irgendwie Heimat.
Obwohl du ja dann auf den internationalen, du hast es schon erwähnt, und auch nationalen Pisten ziemlich flott unterwegs warst, hast du dich dann nicht für die Sportkarriere, sondern für eine Art dynamische Kombination aus sportlicher und medizinischer Karriere entschieden. Nach der Matura am Skigymnasium Stams, war deine erste Station im Skimecca Denver im US-Bundesstaat Colorado, wo du selbstverständlich auch Ski gefahren bist, vor allem aber ein vormedizinisches Studium absolviert hast. War damals schon klar, dass Sportmedizin bzw. Sporttraumatologie deine berufliche Leidenschaft werden wird? Gab es da einen speziellen Trigger beispielsweise für diese Entscheidung?
Den gab es tatsächlich. Es war kein schöner Trigger. Es hat einfach mit meiner doch ziemlich missglückten Rennlaufkarriere zu tun. Ich habe mir mit 15 Jahren bereits das vordere Kreuzband selbst gerissen. Ja. Im ersten Jahr in Stams, was sehr, sehr viel durcheinander gebracht hat, hatte dann an diesem gleichen Kniegelenk noch zwei weitere, also insgesamt drei Operationen in 2,5 Jahren und bin da eigentlich nie mehr ganz zurückgekommen, zumindest nicht in Österreich, in dieser normalen Skikarriere, konnte aber meine Schule dort weitermachen, habe dann auch schon in den letzten 1-2 Jahren begonnen mit der staatlichen Trainerausbildung, während ich noch im Skigymnasium war und habe mir damals gedacht, ich wurde vom Professor Karl Benedetto operiert, den kennen ja auch noch sehr viele. Und ich fand es einfach toll, was er macht. Und es hat mich unheimlich beeindruckt. Und immer wenn ich wieder dort war, habe ich mir gedacht, wow, das will ich eigentlich auch machen. Und habe meine Matura gemacht in dem Wissen oder in diesem mit diesem Wunsch, Kniespezialistin zu werden. Ich wollte gar nicht Medizin studieren. Ich wollte nicht Kniespezialistin
also
werden.
Also direkt.
Ja, genau. Also ich habe eigentlich den einen Teil lieber überspringen wollen, aber ich habe gedacht, na, Kniespezialistin, da muss man Medizin studieren. Also bin ich in Richtung Medizin gegangen und habe dann nochmal, dadurch, dass ich dem Skirennsport doch treu geblieben bin, nochmal die Chance bekommen in Denver über ein Stipendium, also das nennt sich NCAA, also College Skirennlauf, dort Teil eines Teams zu werden und durfte dort nochmal Skirennen fahren, was enorm viel Spaß gemacht hat, weil dieser Druck plötzlich nicht mehr da war und meinem Knie ist auch wieder gut gegangen. Und da ich aber Medizin studieren wollte, habe ich das eben damals schon versucht, eben zu kombinieren, soweit es in Amerika möglich war. Was ist leider, die Akzeptanz zwischen europäischem und amerikanischem Ausbildungssystem ist leider fast null. Insofern war ich dann mehr oder weniger gezwungen, auch wieder nach Österreich zurückzugehen und in die Uni dort zu gehen, wenn ich hier in Österreich arbeiten will. Aber es war eigentlich die gute Entscheidung, auch wieder zurückzugehen. Also habe ich dann ganz gerne auch aufgenommen.
Wie geht's denn deinem Knie heute?
Dem geht's nach wie vor ausgezeichnet. Unglaublicherweise. Also es gibt sogar Kollegen, die zu mir schon gesagt haben, es gibt diese sogenannten Coper und Non-Coper und ich bin offensichtlich eine Coperin und nach meinem Knie geht's nach wie vor ausgezeichnet, obwohl da vieles nicht so gepasst hat damals. Aber ja, kann ja nicht alles machen.
Super, super. Ja, weil Skifahren ist ja doch also faszinierender wie körperlich hochkomplexer Spaß, bei dem physikalische Kräfte mitregieren, für die der menschliche Körper ursprünglich nicht wirklich gebaut wurde. So erfindungsreich und verspielt die Evolution auch war, hatte sie auf Carving-Ski festgeschnallte Menschen, die mit 60 oder noch viel mehr Kilometern pro Stunde einen steilen Schneehang hinunterrasen, wohl nicht wirklich auf dem Schirm. Welche physikalischen Kräfte fordern den Körper und die einzelnen Körperteile dabei besonders heraus?
Das ist jetzt eine komplexe Frage. Also es wirken tatsächlich verschiedenste Kräfte auf den Körper beim Skisport. Und ich denke, ein paar dieser Kräfte sind offensichtlich, aber ein paar dieser Kräfte unterschätzt man. Wenn man anfängt, natürlich, wir wissen alle, auf die unteren Extremitäten, auf die Knie, aber auch die Unterschenkel wirken massiv Torsionskräfte, aber auch Scherkräfte und Kurven- und Fliehkräfte. Also diese Kombination macht dann die Sache doch recht komplex. Und teilweise treten diese Kräfte natürlich auch plötzlich und ungewollt auf. Aber was man oft unterschätzt, sind natürlich auch ganz banale Stauchungskräfte, die besonders auf die Wirbelsäule wirken. Wenn man die Wirbelsäulen von ehemaligen Skirennfahrern anschaut, die haben alle massive degenerative Veränderungen. Also das ist nicht nur auf die Knie begrenzt. Und ja, macht den Skisport irgendwie, obwohl er so ein schöner Sport ist, doch auch zu einem gefährlichen Sport oder einem Sport, der später auch mit, wo man auch mal Spätfolgen erwarten kann, wenn er übertrieben viel ausgeübt wird.
Also es ist auch gut für dich, dass du deine Rennkarriere möglicherweise dann früh genug in neue Richtungen gelenkt hast.
Es hat sich einfach ergeben. Also,
Weil Skiunfälle können ja gar manches zerren, reißen oder knacksen lassen. Doch das Knie scheint dabei, du bist ja auch ein Beispiel dafür, ganz besonders gefährdet zu sein. Das Knie ist auch dein Spezialgebiet als Unfallchirurgin. Was macht's für dich so spannend und was macht's eigentlich so verletzlich?
Verletzlich ist es sicher, weil es so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist. Aber nicht nur beim Skisport. Ich möchte es gar nicht auf Skifahren beschränken. Es ist auch alle Ballsportarten, alle, wir nennen sie pivotierende Sportarten, bei denen schnelle Rotationsbewegungen plus eventuell eben auch Stauchungskräfte auf ein Gelenk einwirken, sind einfach verletzungsträchtig. Also Fußball, Volleyball kennen wir alles, Handball klassischerweise. Aber auch beim Laufen oder beim einfachen Wandern können manchmal komplexe Verletzungen im Rahmen eines Sturzes auftreten, das wissen wir auch. Also es ist eigentlich ein sehr weites Feld und man darf es nicht nur auf einen Sport begrenzen. Und das Knie ist nach wie vor ja das Zentrum der Kraft der unteren Extremitäten und ich denke, dadurch ist es verletzlich. Auch wenn wir schon sehen, dass Verletzungen an den oberen Extremitäten, an Sprunggelenken auch zunehmen und auch nicht, also man versucht immer Skisport sicherer zu machen, aber es ist leider so, dass es so ist, dass wir einen sehr, sehr großen Bogen von Verletzungen oder eine große Komplexität heute sehen in unseren Ambulanzen. Aber trotzdem, ja, das Knie bleibt unser Hauptthema heute. Deswegen komme ich wieder zum eigenen Thema.
Ist das Knie eigentlich eine Fehlkonstruktion der Evolution?
Ich weiß nicht, ob die Evolution darauf ausgelegt war, solche Sportarten zu machen. Früher war das nicht so. Und ich denke schon, dass auch die ersten Menschen, die aufrecht gegangen sind, ihre Probleme hatten mit den unteren Extremitäten. Ich glaube, das allein der aufrechte Gang und dann diese massive Belastung schon, ja, eine Fehlkonstruktion. Vielleicht sind wir ja noch in der Evolution. Vielleicht wird es ja noch besser. Laut Darwin müsste das ja noch irgendwann besser werden.
du hast schon gesagt, das Hauptthema unseres Gesprächs ist das weibliche Knie und speziell das vordere Kreuzband, das bei Frauen in gewissen Situationen offenkundig ungleich öfter oder schneller reißt als bei Männern. Kannst du das auch im OP der Medalt beobachten? Also musst du dort in der Wintersaison beispielsweise relativ viele Frauenknie operieren bzw. reparieren?
Kann ich nur mit Ja beantworten. Es ist so, dass wir, ich würde sagen, fast 2/3 der Kreuzbandverletzungen doch Frauen sind. Interessanterweise oft Verletzungen, die bei niedrigeren Geschwindigkeiten geschehen sind. Also ein Kreuzbandriss geschieht ja ganz oft fast in Zeitlupe oder einfach beim Aussteigen vom Lift oder es drückt einen hinten rein, ohne große Stürze. Das heißt, es soll jetzt nicht heißen, dass wir weniger Männer operieren. Wir operieren viele Männer, aber Männer haben oft eher komplexere Verletzungen. haben auch oft Brüche, aber ich denke, die Männer sind doch jetzt zumindest nicht beim Skirennsport, sondern einfach im ganz normalen Tourismusbereich, wenn wir sehen, wer Ski fährt. Männer sind risikofreudiger, fahren höhere Geschwindigkeiten, haben dadurch auch öfter andere Verletzungsmuster. Aber so diese kleinen isolierten Kreuzbandrisse, die man so häufig sieht im Skisport, da sind sicher Frauen mehr davon betroffen als Männer. Spannenderweise.
Ja.
Und da gibt es natürlich gewisse Faktoren, von denen wissen wir auch, anatomische Faktoren, eventuell auch hormonelle Faktoren, wir kommen auf das, die dazu prädestinieren.
Wenn du so Knie operierst, schaut da Frauenknie im Innern eigentlich anders aus als das Knie eines Mannes?
Man spürt schon beim Operieren, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Da brauche ich gar nicht den Körper sehen in den meisten Fällen. Es ist oft auch schon das ganze Bindegewebe rund um das Knie bei Frauen anders, meistens etwas weicher. Ich will jetzt nicht in Klischees sprechen, es ist wirklich so. Aber es gibt schon auch ganz klare anatomische Faktoren. Zum Beispiel weiß man, dass dieser sogenannte Interkondylärraum, das ist sowas wie ein Torbogen tief im Knie drinnen, wo das Kreuzband drin liegt, der ist bei Frauen anlagebedingt im Schnitt enger und schmäler und damit ist das Kreuzband, das da drinnen sitzt, gefährdeter. Ich will nicht sagen, dass es auch mal einen engen Interkondylärraum bei Männern gibt, aber es gibt da wirklich gute Daten, es gibt anatomische Studien, die das zeigen und die diesen anatomischen Unterschied wirklich darstellen haben können. Und auch das ist auch meine Erfahrung als Chirurgin, dass man natürlich auch häufiger eine gewisse X-Beinstellung bei Frauen, da ist es auch eigentlich Klischees, aber auch es ist auch eine gewisse Wahrheit dahinter und wir wissen, dass zum Beispiel das Landeverhalten, wenn eine Frau springt, dann knickt eine Frau tendenziell eher in Richtung X-Bein, also Valgus, als ein Mann. Und das ist ein großer Risikofaktor für Kreuzbandrisse.
Und also, auch für andere Kniebeschwerden, oder? Also so dieses
auch für allgemein, ja, auch für chronische Beschwerden, natürlich andere Beschwerden und ja, auch Überlastungsproblematiken sind einfach bei Frauen öfter auf der Außenseite eben im Knie und Männer eher oft auf der Innenseite, weil der Mann oft eher einen Varus, also ein O-Bein hat.
Ja, ja.
Ja, das sind Unterschiede. Wir sind nicht ganz gleich. Wir sind Männlein und Weiblein sind doch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich gebaut.
Ja, aber spannend, dass er auch im Knie anders ausschaut. Das finde ich schon sehr.
Wie gesagt, nicht immer und man darf es nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt doch manche Faktoren, die fallen auf, ja.
Du hast vorhin auch erwähnt, eben nicht nur Skifahren, es sind bei allen Sportarten oder vielen Sportarten ist das Knie anfällig für gewisse Verletzungen. Vor allem aber bei Ballsportarten wie Hand- oder Fußball ist das Risiko eines Kreuzbandrisses für Frauen allgegenwärtig. Es wirkt fast wie ein Damoklesschwert, vor allem wenn man auf die fußballspielenden Frauen schaut. Vor der Frauenfußball-WM 2023 hatte eine wahre Kreuzbandrissflut zahlreiche Spielerinnen auf die Zuschauerinnenbänke katapultiert. Und vor der Fußball-Europameisterschaft 2025 bleiben die Tränen der deutschen Kapitänin Julia Gwin in Erinnerung, als sie das Spielfeld humpelnd verlassen musste. In diesem Fall, also bei der Frau Gwin, war die Erleichterung dann groß, weil quasi nur ein Innenband betroffen war und kein Kreuzband. Weil sowohl das linke als auch das rechte Kreuzband hat sie schon in ihrer Fußballkarriere gerissen gehabt sozusagen. Und ein weiteres Mal hätte wahrscheinlich ihre Karriere ein bisschen ins Wackeln gebracht. Mit welchem Rissrisiko spielen Frauen Fußball im Vergleich zu Männern?
Soweit ich die Datenlage kenne, haben Frauen ein 2- bis 8-faches Risiko für vordere Kreuzbandrupturen. Frauen, die Fußball spielen oder auch andere Ballsportarten, also auch Handball. Gerade in Norwegen ist Handball ein Volkssport und wird sehr viel betrieben. Da gibt es eine ausgezeichnete Datenlage dazu. Wir wissen, dass es so ist. Manche sprechen von 3- bis 6-fachem Risiko, aber wenn man es groß fasst und alle Daten einbezieht, das ist ein 2- bis 8-faches Risiko. Ja. Das beobachten wir auch im Skisport. Skisport ist auch in diesem Bereich frauenlastig, im negativen Sinne. Ich kann mich noch erinnern, ich habe noch mit Christian Fink zusammen und noch einigen Mitarbeitern in der Klinik in 2004 schon einmal ganz viele Nachwuchsmannschaften in Österreich durchuntersucht. Wir haben alle Daten aufgenommen. Und vor allem, was wirklich prekär war, war die damalige Nachwuchsmannschaft des österreichischen Skiverbandes. Mhm. Das sind circa 15- bis 17-jährige Mädchen gewesen. Bei denen war die Anzahl der stattgefundenen Kreuzbandverletzungen größer als die Anzahl der Mitglieder. Das heißt, es hatten schon mehrere Kreuzbandrisse. Mhm. Ich glaube, es waren 14 Mädchen und 16 Kreuzbandrisse, die schon stattgefunden hatten. Es gab schon Einzelne, die noch nichts hatten, aber auch mehrere, die schon 2 bis 3 Kreuzbandrisse hatten.
Ja.
Und das war schon 2004. Also die Problematik ist keine neue. Ich möchte es eigentlich betonen. Wir kennen die Problematik doch jetzt schon relativ lang. Ein großer Unterschied zum Fußball, weil wir gerade vom Fußball gesprochen haben. Mhm. Fußball, Handball, solche Sportarten haben einen großen Vorteil. Sie sind zwar unheimlich belastend für die Knie, aber Präventionsmaßnahmen fruchten. Warum? Weil die äußeren Bedingungen immer ähnlich sind. Das heißt, die spielen immer auf dem gleichen Untergrund. Mhm. Vom Rasen oder auf dem Hallenboden. Sie haben die Art des Risses oder die Ursache für den Riss sind fast immer die gleichen Bewegungen, nämlich eine Landung aus einem Sprung, relativ streckungsnahe mit etwas X-Beinstellung und wenig Beugung. Das ist immer der gleiche Mechanismus. Skisport ist da leider viel komplexer. Im Skisport kennen wir 3 bis 4 verschiedene Mechanismen in verschiedenen Beugungsstellungen des Kniegelenkes. Das heißt, es ist viel variabler, wie es zum Kreuzbandriss kommt. Es ist auch viel variabler, wie Begleitverletzungen dabei aussehen. Und der Untergrund ist anders, das Wetter ist anders, die Schneeverhältnisse sind unterschiedlich. Es ist einfach ein Outdoor-Sport. Es ist ganz andere Anforderungen und damit tun wir uns auch als Fachleute so schwer, Präventionsmaßnahmen zu finden und sehen auch teilweise, dass Präventionsmaßnahmen teilweise negativ ausufern, weil präventive Schritte wie extrem gute Muskelkraft dazu führen, dass im Skisport noch eine engere, extremere Linie gefahren werden kann und somit wieder höhere Kräfte wirken, die über das hinausgehen, was man präventiv eigentlich machen kann.
Ja.
Das heißt, oft sind auch die besttrainierten Sportler, das sieht man gerade im Spitzensportbereich, im Weltcup, Europacup, die besttrainierten Sportler haben leider genauso ihre Verletzungen oder oft sogar noch mehr, weil sie noch extremer sich den Kräften aussetzen können. Und das ist im Ballsport etwas einfacher. Und da sehen wir, dass präventive Maßnahmen, gerade im Fußball, im Handball, da gibt es wirklich gute Datenstudien drüber. Ich beziehe mich immer gerne auf das und möchte irgendwie erinnern. Die zeigen, da kann man wirklich was dagegen tun. Aber natürlich, das anatomische Risiko und das Risiko, das Frauen implizit haben, können wir nicht komplett ausschalten.
Was sind so präventive Maßnahmen, die du jetzt angesprochen hast bei dem Geilsporthafen?
Physiotherapeuten, vielleicht gibt es wirklich der Sporttherapeuten, da gibt es ganze Übungssets. Man weiß, dass einfach Muskelkraft, Hamstring, also Beugemuskulatur gegenüber Streckmuskulatur gut ausgebildet sein muss. Koordinative Fähigkeiten können geschult werden. Einfach diese tiefen Sensorik, da gibt es wirklich viel. Oder auch allein schon bei Ballsportlern ein Techniktraining, dass man eben bei der Landung tiefer in die Beugung hinuntergeht und nicht so der Streckstellungsnahe landet, wie Frauen das normalerweise tun. Das tun Männer eben automatisch. Das weiß man, dass Frauen, also Männer eine tiefere Beugestellung im Knie haben beim Landung nach einem Sprung als Frauen und damit die Gefahr des Kreuzbandrisses niedriger ist. Also das sind diese Technik, Muskelkraft, Koordination, ich würde sagen, das sind drei Pfeiler, an denen man arbeiten kann. Yeah. Aber wie gesagt, im Skisport ist die Sache leider etwas komplexer.
Beim Kreuzbandriss oder beim Riss des vorderen Kreuzbandes wird der weibliche Zyklus auch oft ins Spiel gebracht, um das erhöhte Risiko zu erklären. Die MedHelp hat da auch schon bei Studien mitgearbeitet, vor ein paar Jahren, glaube ich. Für die erste Ausgabe unseres Podcast-Magazins habe ich mit Anne Heckstäben gesprochen, Professorin am Institut für Sportmedizin der Innsbrucker Universitäten. Und zum Einfluss des Zyklus auf das Training hat sie festgehalten, also aufs Training jetzt nicht auf die Verletzung, hat sie festgehalten, dass die Forschung zwar läuft, es aber noch nicht genügend valide Daten gibt, um Rückschlüsse für die Praxis zu ziehen. Welche Rolle spielt deines Wissens nach der Zyklus in der Sporttraumatologie, also wenn was passiert ist, beziehungsweise auch dabei, dem höheren Risiko der Frauen auf den Grund zu gehen?
Einerseits vermutet man Zusammenhänge. Wir wissen aber wirklich auch noch zu wenig darüber. Wir wissen, dass Östrogen, Gestagen als weibliche Hormone Einfluss haben. Nicht nur Einfluss haben auf die psychologische Fähigkeit, sich zu verausgaben, sich auch wirklich gut zu trainieren oder eben Ermüdung auf den Ermüdungszustand. Aber es gibt sicher auch rein im physiologischen Bereich, was Bindegewebe angeht, Ermüdung, einfach allgemeine Muskelermüdung, massive Einflüsse. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich wüsste genau, wie es funktioniert. Aber vermutet wird es und Zyklus ist einfach ein extrem spannendes Gebiet, auf dem geforscht wird.
Ja.
Aber da gibt es sicher noch viel Arbeit.
Einiges zu tun.
Ja, da gibt es noch einiges zu tun.
Gibt es dann, wenn man versucht zu erklären, gibt es neben der Muskelkraft, bei der die Männer von der Biologie ganz handfeste Vorteile geschenkt bekommen haben, auf validen Daten basierende Gründe, mit denen das erhöhte Kreuzbandrissrisiko bei Frauen erklärt werden kann?
Also einiges habe ich ja kurz schon erwähnt, aber wenn ich es einmal zusammenfassen darf, also das eine sind wirklich tatsächlich anatomische Faktoren, wie eine engere Notch, oder man nennt es auch Interkondylärum, also dieser Bogen, wie ich geredet habe, im Knie. Ganz zentral, wo das Kreuzband drin liegt. Umso enger das ist, umso mehr berührt es bei extremen Bewegungen auch das Kreuzband und kann da einen gewissen Tilting oder eben einen negativen Effekt ausüben in Richtung Ruptur. Aber eben auch ein von Natur aus gegebener Valgus-Kniewinkel, das heißt ein X-Bein oder auch nur eine leichte Tendenz in Richtung X-Beinstellung. Und wenn das sonst gerade ist, man bei Landungen nach Sprüngen eben eher nach innen wegknickt, ist ganz eindeutig eine biologische Komponente, die wir Frauen einfach haben. Aber auch, wenn man gar nicht nur die Absolutkraft sieht, sondern die relativen Kraftverhältnisse zwischen Hamstring, also Beugemuskulatur, und Quadrizeps, also vordere Oberschenkelmuskulatur, vergleicht, haben Frauen tendenziell eher schwächere Beugemuskulaturen. Und diese Beugemuskulaturen sind aber Agonisten oder somit protektiv schützend für das Kreuzband. Eine gut angespannte Beuge schützt davor, dass unten diese Knieschublade nach vorne reichen kann. Und dann gibt es auch noch andere ganz banale anatomische Faktoren. Also man forscht heutzutage sehr viel an dem sogenannten Slope. Slope ist die Ebene des Knie, sozusagen das Knieplateau im Verhältnis zur Schienbeinlängsachse. Und man weiß, dass Frauen anatomisch gesehen tendenziell einen höheren Slope haben, also einen stärkeren Winkel haben, das sozusagen etwas nach hinten hängt und damit rutscht der Unterschenkel leichter nach vorne weg. Und bringt mehr Stress auf das Kreuzband, was dieses Rutschen nach vorne und diese Drehbewegungen eben im Bereich des Schienbeinplateaus einschränken. Mhm, also es sind wirklich handfeste anatomische Faktoren und die kennen wir schon relativ gut.
Mhm.
Das ist man schon leicht, ist man schon besser unterwegs, als was in Richtung Hormone oder auch psychologische Faktoren geht.
Ja. Also da beim einen weiß man viel mehr als beim anderen. Ja. Und da gibt es noch viel zu forschen und Fragen zu beantworten. Ja. Aber nach dem, was du sagst, du hast oft auf das X-Bein betont, also Fußballspielende Männer haben ja sehr, sehr oft auch extreme O-Beine. Ist dann dadurch das Kreuzband der Männer besser geschützt?
Kann man vielleicht so sagen, ja. Was Landungsverhalten nach Sprüngen angeht, auf jeden Fall.
Mhm.
Macht natürlich auch andere Probleme, gerade in Richtung Meniskusprobleme innenseitig. Die haben dann natürlich auch viele Männer. Nicht, dass Frauen keine haben, aber also ich will nicht sagen, dass es super ist, wenn man O-Beine hat, aber all das hat einfach Einfluss auf die Gelenkskinematik und auf mögliche Abnutzungen oder Verletzungen.
Du hast gerade vorhin gesagt, also es gibt für Ballsportarten bzw. Frauen, die Ballsportarten betreiben, gibt es präventive Maßnahmen, also sehr, 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 sehr ausgeklügelte Dinge mittlerweile schon. Können sich so ganz normale Frauen, also so Freizeitsportlerinnen beispielsweise, irgendwie schützen oder dem erhöhten Risiko entgegentrainieren oder entgegenwirken?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Mhm.
Ich denke, viel besser als im Spitzensportbereich, wenn ich jetzt rein vom Skisport rede.
Ja.
Ich denke, eine gewisse körperliche Grundfitness, weil bevor man auf die Skipiste geht, das ist ja nicht unbedingt ein großes Geheimnis, aber das ist natürlich präventiv. Gute Muskelkraft. Es gibt heutzutage ganz viele Angebote in Fitnessstudios, was Functional Training angeht. Das ist eigentlich eine ideale Trainingsform, wo man eben diese Kombination aus Kraft und koordinativen Fähigkeiten schult.
Mhm.
Das sind Dinge, die mit Sicherheit präventiv wirken. Und ich denke, gerade im Freizeitsportbereich, egal für welche Sportart, kann da eine Frau, aber auch Mann, sehr viel präventiv tun.
Also das ist durchaus ein Ansporn, oder?
Ja.
Sowas zu
also
machen.
Ich denke, so tagsüber oder das Jahr über ins Fitnessstudio geht, ist man dem für einen Skiurlaub schon viel besser vorbereitet und kann das Verletzungsrisiko minimieren.
Ja.
Nicht ganz, weil man eben, wie gesagt, wieder auch sagt, okay, wenn man fitter ist, hat man vielleicht auch eine höhere Risikobereitschaft. Dann kommen die psychologischen Faktoren dazu. Und dann wird es wieder schwierig im Skisport. Aber es hilft, ja. Yeah, ich will jetzt also jeden dazu bitte animieren.
Sehr gut, sehr gut. Aber ist das Kreuzband dann irgendwann gerissen, wenn es blöd hergeht? Ist es auf alle Fälle ein Glück, wenn du und ein OP in der Nähe seid. Wie haben sich die OP-Techniken bei Kreuzbandrissen eigentlich in den vergangenen Jahren entwickelt? Was ist da besonders spannend auch bei den neuen Methoden?
Ja, Techniken, es hat sich viel getan in Richtung Menü à la carte, wie ein lieber Kollege von mir immer sagt, ein guter Mentor von mir. Das heißt, man versucht mehr auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten einzugehen. Das heißt zum Beispiel, man kann sowohl Beugesehnentransplantate nehmen, man kann aber auch aus der Strecksehne, also aus dem Quadrizeps, ein Transplantat nehmen. Früher hat man einfach nur aus der Patellasehne genommen. Ein guter Chirurg kann alle Transplantate, sage ich so schön.
Yeah.
Der muss alles drauf haben und dann das nehmen, was für die Anforderungen optimal ist. Was wir natürlich auch nicht immer wissen, was auch auf Gegenstand der Forschung ist. Aber ich glaube, solange man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt oder auch zusätzliche stabilisierende Eingriffe noch dazu macht, nicht nur das Kreuzband. Das sind einfach Dinge, die sind im Fluss, die entwickeln sich immer weiter. Es gibt zum Glück viele Kongresse, die fast nur ums Knie gehen. Und es ist eine sehr, sehr aktive Forschungsgesellschaft, die da weltweit dran ist. Und ja, da tut sich viel. Aber natürlich zum Beispiel in Amerika sieht man sehr einen großen Trend auch in Richtung Allografts. Was sind Allografts? Allografts ist einfach Fremdgewebe. Das heißt, aus Leichen entnommene Gewebe, die für Kreuzbandtransplantate verwendet werden. Das, was in Europa eher mit Zurückhaltung gesehen wird, nicht so gemacht wird, hat auch seine Nachteile. Aber ich will nur sagen, es tut sich enorm viel.
Ja.
Einfach nur sagen, Kreuzband, machen wir das, AOP, und das macht man immer so. Davon kommt man weg. Und was ich auch sehr spannend finde, ist einfach, dass man auch sich sehr viel, wir uns jetzt auch viel damit auseinandersetzen zwischen OP-Zeitpunkt. Früher hat man sehr, sehr oft gewartet, geschaut, braucht der Patient überhaupt ein Kreuzband? Kann man es auch ohne OP machen? Auch das ist nach wie vor valide. Aber man weiß auch, wenn man akut einsteigt, hat man zum Beispiel, das ist eine Tendenz, die jetzt wieder aufflammt, die man früher mal versucht hat, wo jetzt einfach ein neuer Trend wieder zu hingeht in Richtung Repair-Techniken. Mhm. Dass man schaut, kann man auch Kreuzband erhalten operieren? Ich denke, gerade für den Freizeitsportler ist es oftmals eine Option, die wirklich zu einem stabilen Knie führt, vom Eingriff her aber viel kleiner ist.
Mhm,
mh. Aber das geht natürlich nur oder macht nur Sinn, soweit ist die Datenlage jetzt auch, wenn man das in den ersten paar Stunden oder in den ersten Tagen macht nach dem Kreuzbandriss. Also das sind einfach so spannende Aspekte. Es gibt nicht den einen Weg, sondern ich glaube, ein guter Kniechirurg kann viel. Der kann akut operieren, der kann verspätet operieren, der kann Zusatzmaßnahmen machen und er kann aber auch, hat eine gewisse Auswahl an verschiedenen Transplantaten, die er verwenden kann.
Mhm.
Und dann kommt es immer auf den Einzelnen an. Und das nennt sich individualisierte Chirurgie. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt.
Wie ist es eigentlich nach der OP? Das ist ja dann auch sehr, sehr wichtig, wie die Patienten, Patientinnen sich verhalten, wie sie auch die Übungen oder auch die Physiotherapie einhalten. Und also ich weiß nur von Spitzensportlern, also da gibt es ja doch, ich meine, da ist natürlich die Zeit immer sehr knapp und die wollen früh wieder einsteigen, gerade im Fußball. Wie wichtig ist es da wirklich darauf zu achten, dass die Rekonvaleszenzzeit bestens genutzt ist und erst wieder begonnen wird, wenn das okay der Therapeuten, Therapeutinnen, begleitenden Ärzte, Ärztinnen kommt?
Da gibt es ein nettes Sprichwort unter Kniespezialisten. Da sagt immer, 50% ist eine gute Operation und 50% ist die Reha.
Mhm.
Haben schon meine Mentoren, die mir das Knie operieren, beigebracht und gesagt, die zuhören, wissen, wen ich meine. Und das hab ich mir irgendwie beibehalten und ich sage es nach wie vor oft zu meinen Patienten. Ich sage immer, ist nur die halbe Miete ist die gute OP. Und die anderen 50% müssen sie selber arbeiten.
Mhm.
Und da ist natürlich das mit jeder Physiotherapie, jeder Reha ganz ein wichtiges. Und auch da finde ich es spannend. Man sieht zum Beispiel in Deutschland, werden ja die Leistungen, Kassenleistungen, was Reha und Physiotherapie angeht, immer mehr zurückgekürzt, was eigentlich eine Katastrophe ist, genau für diesen Weg zurück. Ich befürchte, dass das auch in Österreich irgendwo in die Richtung geht. Aber es gibt schon Abhilfe. Irgendwie das digitale Zeitalter führt zum Beispiel dazu, dass man jetzt mehr Physiotherapie-Apps entwickelt werden, die aber auch interagieren mit diesem Anwender der App. Das heißt, man macht dann kurze Videos, macht die Übungen vor seinem Handy und das Handy nimmt es auf und über die App gibt es Feedback, ob es richtig gemacht wird und so weiter. Und ich denke, ein bisschen so diese Automatisierung für ein postoperatives Prozedere ist durchaus wünschenswert oder leider gesundheitspolitisch ein Muss, aber es ist ganz spannend. Es tut sich da schon was. Und zumindest ist die Wertigkeit der Physiotherapie und doch gegeben.
Ja.
Wie gesagt, so gern ich alle zum Therapeuten schicke, weil natürlich die Kasse zackt hat oder auch die Versicherungen, die das dann zahlen müssen oder der Patient, der willig ist zu zahlen, muss das natürlich auch investieren.
Also fataler Weg, gell?
Ja.
Also man würde eigentlich den umgekehrten Weg sich wünschen.
Ja.
Welche Fragen sollten deiner Meinung nach im Zusammenhang mit dem weiblichen Knie beziehungsweise auch der Reißanfälligkeit des vorderen Kreuzbands unbedingt beantwortet werden? Was wünschst du dir in dem Zusammenhang von den Forschenden, den vielen, die es ja doch gibt?
Ja, ich wünsche mir mal eine Studie oder mehr Studien. Es gibt sicher einige, es gibt Tausende, Zehntausende veröffentlichte Publikationen zum Kreuzband. Aber ich wünsche mir schon auch mal mehr Studien mit Fokus auf weibliche Patienten. Hier in Europa, auch in den USA, denke ich, läuft das schon. Aber wenn man dann sieht, wenn es irgendwo asiatische Autoren oder Autoren aus dem arabischen Raum, da wird es oft sehr zurückgehalten. Wobei man auch sagen muss, gerade in diesen Ländern reißen sich Frauen nicht so viel das Kreuzband, weil die gar nicht diese Sportarten machen. Aber ich sage nur, man könnte, also es hat da sicher noch Verbesserungspotenzial gegeben. Und ich muss aber auch zugeben, Rückschlüsse auf die Praxis sind da dann schon auch schwierig oft zu ziehen und lassen sich schwer umsetzen. Wie gesagt, ganz werden wir das Risiko nicht zurückfahren können.
Ja.
Aber ich denke, ein bisschen unterschätzt wird, wird schon diese Zyklusabhängigkeit und auch die psychologische Komponente. Die sind natürlich von Natur aus schwerer zu erforschen. Ist ja noch nicht unbedingt das mit jeder Unfallchirurgen, sondern da geht es schon in andere Fachbereiche. Aber das finde ich sehr spannendes Feld und da wünsche ich mir einfach viel Arbeit noch, die geleistet wird hoffentlich.
Ja. Es liegt ja dann auch viel an der Eigenwahrnehmung der Frauen, oder? Wenn sie wissen, okay, die kennen sich ja dann, oder? Und kennen sich auch in den verschiedenen Zyklusphasen. Vielleicht tut es ja auch ganz gut zu wissen, da ist es eigentlich blöd, wenn ich irgendwas mache, wenn ich jetzt Vollgas auf der Piste gebe, weil, ja.
Ja, ich denke, wenn man selber Frau ist als Unfallchirurgin, dann hat man da schon ein bisschen einen besseren Zugang.
Ja.
Und Frauen erzählen einem dann so auch was das manchmal. Ich meine, Michaela Schifrin zum Beispiel als Profisportlerin war, glaube ich, die erste Skifahrerin sicher und auch sonst im Profisport eine der allerersten Spitzenathletinnen, die Probleme mit dem Zyklus öffentlich in einem Interview ausgesprochen hat. Ich will ja nicht sagen, dass es immer problembehaftet ist. Es ist ja sogar bewiesen, dass teilweise mit Beginn der Monatsblutung die Leistungsfähigkeit der Frau am stärksten, am höchsten ist. Es sind Olympiasiegerinnen, Sprinterinnen, die sagen, sie sind da am schnellsten. Also ich will das gar nicht nur negativ werten.
Ja.
Ich will nur sagen, der Einfluss ist da. Brauchen wir uns nicht davor fürchten. Und ein bisschen ein offeneres Gesprächsthema.
Ja.
Kann man das, also eine offene Gesprächsbereitschaft ist da vielleicht gar nicht schlecht.
Also diese Awareness halt ein bisschen.
Und weil auch den Zyklus der Männer, kennen wir ja nicht so gut, aber den darf man auch nicht ganz unterschätzen. Auch die haben ihre Hochs und Tiefs.
Ja.
Ich will das gar nicht nur Frauen aufhören.
Eine wichtige internationale Plattform für die Sporttraumatologinnen und Kniespezialistinnen ist die ESK, die größte europäische Fachgesellschaft im Bereich Sporttraumatologie, Kniechirurgie und Arthroskopie. Du bist Vorsitzende und warst auch eine der Mitgründerinnen der Initiative Women in ESK, einem Netzwerk für Medizinerinnen deiner Fachrichtung. Was war der Hintergrund dafür, diese Fraueninitiative zu starten?
Das ist eine nette Frage. Die ESK ist eine sehr schöne Fachgesellschaft, die massiv wächst. Ich bin sehr jung, gerade nach dem Studium, gerade mit Beginn meiner Facharztausbildung, durch die wissenschaftliche Tätigkeit, die ich damals noch sehr viel gemacht habe, dazugekommen, hatte dort Vorträge, habe mich da in diesem Kreis der Spezialisten immer sehr wohl gefühlt. Es ist ein gutes berufliches Netzwerk auch, ein sehr gutes. Und was eigentlich schon immer aufgefallen ist, es waren extrem wenig Frauen, die wirklich tatsächlich vom Fach waren und teilgenommen haben. Wenn man mal die alle wegzählt, irgendwelche Leute, Frauen, die in der Industrie arbeiten oder Physiotherapeutinnen waren auch immer welche dort, weil es gibt auch spezielle Kurse für Physiotherapeuten, aber im Bereich dieser orthopädischen Chirurgen war die Frauenpräsenz wirklich fast bei null. Wenn man geschaut hat, was ist in Richtung Networking der Frauen in diesen Fachgesellschaften. Es ist ja nicht nur die ESK, es gibt auch wirklich noch andere sehr gute. Die sind immer massiv unterrepräsentiert gewesen. Und die ESK hatte dann in den Jahren 2018 bis 2020 einen Präsidenten, dem das auch aufgefallen ist. David Dejour, ein sehr, sehr eben lieber Kollege und auch Mentor von mir. David hat das gesagt, hey, das ist doch ein Skandal und hat eigentlich immer sehr gerne Frauen, die in diesem Fachgebiet waren und die da irgendwo aufgezeigt haben, um sich geschart im positiven Sinne, hat versucht, sie zu fördern. Und dann gab es eine legendäre, das kann man ja ruhig erzählen, so ein Podcast, eine legendäre Party. Also es gibt immer so Gesellschaftsabende, die da schon recht lustig oft enden. Und irgendwann um 2 in der Früh hat der David mit mehreren Frauen geredet und gesagt, hey, wir müssen da was machen. Das kann nicht sein, dass da nur 5 Frauen sind. Und zu dem Zeitpunkt waren es wirklich weniger als 6% der aktiven Mitglieder in der ESK waren Frauen, Fachmitglieder, und 94% Männer. Und er war der Erste, der gesagt hat, machen wir was. Und das ist natürlich auch dieses Zeitalter da gewesen vor 5, 6 Jahren, wo eben Fraueninitiativen, Gender-Fragen einfach immer mehr in den Vordergrund gerückt sind. Und ich war eben eine dieser Frauen in der Gruppe, die wir dann gesagt haben, okay, lass uns eine Initiative starten, schauen wir, was draus wird. Es kam dann Corona dazwischen, 2, 3 Jahre Corona haben da leider einen ziemlichen Bruch erst reingebracht und doch jetzt dann 2022, 2023 haben wir das wieder aufgerollt und hat eine unheimlich schöne Entwicklung genommen und wir haben gesehen, dass die Anzahl der Frauen hat sich inzwischen verdoppelt an Frauen. Also wenn man die aktive, also die bloße Nummer nimmt an Frauen, die jetzt orthopädisch, chirurgisch tätig sind und eben in dieser Fachgesellschaft aktiv sind, hat sich verdoppelt in den letzten 2-3 Jahren. Und wir sind auf einen Frauenanteil von 6 auf über, ich glaube, 11% jetzt gekommen.
Cool.
Also es tut sich was, es tut sich langsam was und ja.
Es ist gar nicht so langsam, also wenn man vergleicht, wenn man, das sind ja wenige Jahre, in denen es sich verdoppelt hat, also dann, wenn das so weitergeht, dann wird es immer mehr, oder?
Mhm. Ja, wir versuchen halt, das zu fördern. Wir haben auch konkrete Maßnahmen und Pläne, Projekte, die wir umsetzen. Die haben jetzt inzwischen schon 2 Webinare gemacht. Inzwischen kommt ein drittes Webinar, wo es um orthopädische Themen geht, aber auch um Karrierethemen. Was ist die besondere Herausforderung für die Frau in diesem Beruf?
Ja.
Das ist ja klassisch schon ein echter Männerberuf. Also das ist ja nicht von irgendwoher, warum ganz wenig Frauen das machen. Aber wie kann man da Karriere, Familie und das Networking vereinen? Wie kann man da durchstarten? Also das sind auch Dinge in diesem Webinar. Es geht nicht nur, aber wir versuchen auch patientenfokussiert zu agieren. Wir suchen, okay, schau mal, was ist bei Frauenknie anders?
Ja, ja.
Das sind einfach verschiedene Ansätze, aber die gehen sehr in die Breite. Wir machen aber eben auch dieses berufliche Networking. Ich denke, Frauen sind von Natur aus keine guten Netzwerkerinnen. Das sind wir in allen Berufsbereichen. Wir merken es überall, wenn es Richtung Führungs-, wir haben wahnsinnig viele Berufsanfänger. Wir sehen inzwischen auch 50% der Ausbildungsärzte in der Chirurgie, teilweise sogar mehr als 50% sind Frauen. Aber wenn es dann nach oben geht, die Anzahl der Führungskräfte bleibt anhaltend konstant niedrig. Weibliche Führungskräfte, meine ich. Und ich denke, dieses Netzwerkverhalten zu lernen und das auch, das heißt ja nicht nur, dass Frauen nur Frauen pushen. Es geht ja auch darum, mit Männern netzwerken zu können, mit das zu verstehen, auf was kommt es an, aber auch diesen Mut zu haben, als Frau sich hinzustellen und sagen, ich bin da jetzt im Vorsitz, ich stelle jetzt meine Fragen. Dieser Mut, der fehlt uns oft, wir bleiben oft eher still und damit fällt man nicht auf. Und wir machen Symposia, es gibt da auch amerikanische Kolleginnen, die das sehr, sehr erfolgreich schon machen in einer amerikanischen Gesellschaft und auch auf internationaler Ebene. Wir versuchen uns auch mit diesen Initiativen zu vernetzen und es macht ja auch Spaß. Ich bin eigentlich traditionell, ich habe einen sehr großen Freundeskreis, ich mit vielen Freundinnen und war eigentlich nie so mit Freundinnen verhaftet. Und es hat sich da ein bisschen geändert. Es hat angefangen, Spaß zu machen. Und das soll es eigentlich sein.
Yeah.
Und wenn man das kombinieren kann mit seinen beruflichen Ambitionen, dann bewegt man was. Und wir haben auch ganz konkret jetzt ein Mentorship-Programm. Also vor 2 Monaten waren 2 junge Kolleginnen, eine aus Mallorca, eine aus Malta bei mir. Ganz hoch motivierte Frauen, die einfach noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Und wir versuchen, die können eine Woche oder 5 Tage zu Mentorinnen gehen, also Frauen, die in der ESCA schon verwurzelt sind, die dieses berufliche Networking machen und sich mal anschauen, wie macht die das? Und das ist eine andere Form, es ist nicht nur ein Fellowship, man geht nicht nur hin und schaut sich die Klinik an, sondern man nimmt die auch mit heim, sagt, schaut, das ist meine Familie, ich habe 2 Kinder. Natürlich ist es alles ein schwieriges Ding, aber ja, und so kann man halt arbeiten. So versuchen wir es weiterzubringen.
Und das bleibt ja dann auch, oder? Also diese Kontakte enden ja nicht, wenn die wieder gehen. Das ist ja was.
Ja, das ist ja Freundschaften und das soll ja auch ein Mentorship sein, wo man eben auch die gesamte Karriere dann irgendwie auch ein bisschen miterleben darf, hoffentlich. Im idealen Zustand.
Das ist super. Kann dadurch eigentlich, dass eben Sportdramatologinnen sich vernetzen, auch sehr männlich dominierte Forschungsblick geändert und verstärkt eben, du hast vorhin schon kurz angesprochen, in Richtung Versorgung und Behandlung weiblicher Patientinnen gerichtet werden?
Das will ich hoffen.
Ja.
Das will ich schwer hoffen. Mhm. Ja, na, wir müssen schon auf unsere Anliegen schauen. Ich will jetzt keine Feministin sein, aber doch, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen und genau da setzen wir auch an.
In April 2025, also nicht so lange her, wurde Women in ESCA von der Fachgesellschaft mit dem Diversity, Equity und Inclusion Award ausgezeichnet. Eine ziemlich schöne Anerkennung für deine und eure Arbeit. Steckt darin auch der Auftrag, unbedingt weiterzumachen?
Es war eine Überraschung. Die Auszeichnung stammt eben von einem nicht-medizinischen Gesellschaft. Das ist die Europäische Vereinigung der Fachgesellschaften. Das heißt, das geht weit über Medizin hinaus. Und dass man da dann so eine Ehrung kriegt, ist natürlich schön. Es ist jetzt nicht so, dass es deswegen für mich ein spezieller Antrieb ist, deswegen weiterzumachen. Aber es ist natürlich auch für die Gesellschaft, für die ESCA eine schöne Belohnung, die die Verwaltung, die CEO dieser Gesellschaften dazu bringen, auch weiter mit uns zu arbeiten. Mhm. Also es hilft uns, weiterzumachen, was wir machen wollen. Aber natürlich war es nicht erwartet.
Aber es ist eine gute Dynamik.
Es ist ein Teil dieser Dynamik.
Ja, wunderbar. Dann hoffen wir sehr, dass das auch so dynamisch weitergeht, wie du es jetzt erzählt hast. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke sehr. Hat mich sehr gefreut.
Ciao.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.